Guten Morgen. Heute beginnen wir eine neue Predigtreihe, die Macht der Worte, aus Sprüche 18, 21. Vor vielen Jahren hatten wir einmal einen Praktikanten in der Gemeinde. Er kam von der DMG. Und irgendwann hatte ich mal ein Gespräch, ich glaube es war in Innsbruck mit Geschwistern, und ich erzählte denen so, wie das gelaufen ist, dass er zu uns gekommen ist. Und es war etwas darin, in diesen Worten, das für den Praktikanten einen negativen Touch hatte. Irgendwie hat er das von daher dann zu Gehör bekommen, und unsere Freundschaft war zu Ende. Ich hatte keine Chance mehr, ich konnte es nicht mehr reparieren, die Freundschaft war zu Ende. Ja, das ist unser Thema heute. Wer gerne redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Sind wir uns bewusst, dass unsere Worte Konsequenzen haben? Ich habe mal gegoogelt, wie man sonst Konsequenzen tragen müssen ausdrücken kann. Man kann sagen, man ist der Hauptleidtragende. Man muss den Kopf hinhalten oder etwas ausbaden. Man muss für etwas bluten, die Suppe auslöffeln, die Zeche zahlen oder es voll abkriegen. Aber das Problem, das wir mit dem Reden haben, das ist das, dass meistens die anderen die Zeche zahlen, es die anderen auslöffeln, die anderen die Hauptleidtragenden sind, von dem, was Menschen gedankenlos vor sich hinreden oder was man so einfach herum erzählt. Nun, es ist so, dass Taten oft direkte Konsequenzen tragen. Und das ist klar, wenn einer ein Mörder ist, der wird sofort gesucht. Man versucht herauszufinden, wer war es. Und dann kommt das Gefängnis und die Konsequenzen. Aber beim Reden ist das doch oft so schwierig. Und ich habe gerade heute Morgen im Wann und Wo gelesen, dass die grüne Justizministerin sehr mit Hasspostings belästigt wurde. Und jetzt, als sie vereidigt wurde als Justizministerium, hat das zugenommen. Was ist das? Das sind Worte, die Menschen verwenden und die Waffen sind. Und die Justizministerin hat gesagt, das kann so nicht weitergehen. Das vergiftet die Gesellschaft. Das macht Menschen kaputt. Also muss es Konsequenzen tragen für die, die die Worte aussenden. Und sie werden Dinge unternehmen, dass das in den sozialen Medien nicht so weiter wuchern kann. Nun, wie sieht es bei uns aus? Gerade wenn man gerne redet, ist natürlich das so eine Gefahr. Deshalb dieser Vers, wer gerne redet, muss die Folgen tragen. Und ich habe das selber erlebt, andere sicher auch schon. Manchmal sind es Sachen, dass man einfach interessant sein möchte für den anderen. Und deshalb erzählt man gerne irgendwelche interessanten Geschichten. Und mein normales durchschnittliches Leben ist doch nicht so interessant. Also erzähle ich lieber über das Leben eines anderen, der viel schillernder ist. Und entsprechend kommt unter Umständen etwas Falsches heraus. Vielleicht Verleumdung, vielleicht sogar Rufmord, da ist viel drin. Manchmal sind es auch einfach Witze, die man so leichtfertig macht und die auch Beziehungen schädigen können. Ja, und leider ist es doch so, dass meistens nicht die, die Leidtragenden sind, die die Worte aussenden. Nun, wir wollen nun zuerst mal schauen, was mit Worten angefangen hat. Wo kommen die Worte überhaupt her? Und woher haben die so eine Macht? Und deshalb gehen wir weiter. Johannes 1, 1 bis 4. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Gott schuf das Sichtbare, also unsere ganze Welt, durch das Wort. Das ist Realität. Und Professor Witt, der ein gläubiger Professor ist, Informatiker, er hat gesagt, alles ist Information. Ich habe schon in einer vergangenen Predigt gesagt, die ganze Welt, die Materie, die wir haben, sie besteht aus Gottes Wort. Das ist, wenn man die ganze Erde, alle Zwischenräume zwischen den Plutonen, Neutronen und Elektronen wegnimmt, dann ist die ganze Erde so groß wie ein LKW. Inklusive allen Menschen und allen Tieren, die drauf sind. So wenig Materie ist es effektiv. Und ob diese Materie wirklich Materie ist, das können wir noch nicht hundertprozentig sicher sagen, weil unsere Mikroskope ja auch ihre Grenzen haben. Das Wort sagt uns, Gott sprach. Und das kommt im ersten Kapitel vom 1. Mose so oft vor. Gott sprach und es war. Gott hat die Welt durch das Wort geschaffen. Und er hat es nicht nach eigenem Belieben und einfach so, wie er es gerade nach Lust und Laune bei ihm ging, sondern er hat seine Worte mit Ziel gesetzt. Er hat seine Worte so gesetzt, dass es eine Lebensgrundlage gab für alles Leben auf der Welt. Und schlussendlich hat er durch das Wort uns auch noch das ewige Leben geschenkt. Also Gottes Wort, das ist eine Basis, die einzige Basis, auf der ein Leben wirklich stehen kann. Gott schuf das Sichtbare durch das Wort. Er schuf sogar Beziehungen. Er hat Mann und Frau geschaffen, nicht damit sie schweigend durchs Leben gehen. Nein, auch, dass sie miteinander reden können. Und wir sehen im 2. und 3. Kapitel vom 1. Mose, dass Gott mit den Menschen geredet hat. Sie haben den Gebrauch der Worte erlernt. Und sie hatten gute Gespräche. Hilfreiche Gespräche, ermutigende Gespräche, wertschätzende Gespräche. Da war eine Basis für ein fröhliches, selbstbewusstes, starkes und auch produzierendes, gutes Leben. Gott hat die Basis dafür gelegt. Worte sind nötig für unser Leben, für lebenswerte Beziehungen. Nun stehen wir aber an einer Weggabelung. An diesem Punkt gibt es zwei Wege. Welchen gehen wir? Die zwei Verse vor dem Predigttext, da habe ich gestaunt, was da steht. Die sind sehr aufschlussreich. Sich mit einem gekränkten Bruder zu versöhnen, ist schwieriger als eine stark befestigte Stadt einzunehmen. Ein Streit trennt zwei Freunde wie ein Tor mit eisernen Riegeln. Oder vom Hebräischen direkt übersetzt, Streitigkeiten sind wie die Riegel einer Burg. Und Vers 20, Worte sättigen die Seele wie Speise den Magen. Das rechte Wort aus dem Mund eines Menschen stillt alle Wünsche. Es ist eine Weggabelung. Gehe ich jetzt rechts oder gehe ich links? Was für eine Welt erschaffe ich durch meine Worte? Was ist das, was meine Worte produzieren? Und alle Worte produzieren irgendetwas. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der Menschen mit unterschiedlichen Charakteren und Begabungen friedlich miteinander leben können. Das ist das, was mir gefällt. Genauso wie eine Blumenwiese voll von den verschiedensten Blumen. Und deswegen gehe ich im Frühling am liebsten hoch in die Berge, wo man noch nicht so düngt und alles gleich ist. Nein, die Vielfalt ist doch das Tolle, das Schöne, was Gott geschaffen hat. Und genauso auch bei uns Menschen. Wir sind komplett unterschiedlich. Und wenn wir Menschen unsere Unterschiedlichkeit dazu nützen, einander zu ergänzen, statt einander zu bekämpfen und in unsere eigene Form zu pressen, dann ist unsere Gesellschaft auch in allen Situationen lebensfähig. Denn es gibt welche, die unter starkem Druck am besten arbeiten können und andere, die dann flach liegen. Und die brauchen einander, damit sie einander ergänzen und doch alles richtig weitergeht. Ja, ich wünsche mir Menschen, die liebevoll und friedfertig miteinander reden, auch wenn sie verschiedene Meinungen haben. Und das ist möglich. Und daran arbeiten wir als Älteste zurzeit auch. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Und das Schwierige beim Reden ist ja das, man will unbedingt etwas loswerden. Aber die Frage ist, höre ich auch, was der andere sagt? Denn wenn ich rede und der andere nicht zuhört, dann nützt mein Reden ja überhaupt nichts. Und wenn der andere nicht versteht, was ich wirklich sage, dann ist seine Antwort komplett daneben, weil er auf etwas ganz anderes antwortet. Und wie oft erleben wir gerade das, dass Menschen miteinander streiten, nur weil keiner von beiden bereit ist, zu verstehen, was der andere eigentlich sagen will, weil sie könnten sogar gleiche Meinung haben. Ja, sie können dasselbe denken und um irgendein Wort streiten, dass die Balken sich biegen, nur weil sie nicht richtig zuhören. In unserer realen Welt ist das nicht so einfach mit dem Reden. Und ich habe so ein ganz praktisches Beispiel. Manche Dinge, die seifen uns ein und plötzlich rutschen wir raus und wir sind an einer Stelle, an der wir nie sein wollten. Das habe ich mit einem Arbeitskollegen, wenn er mal diese Tonbandaufzeichnung hört, dann hoffe ich, dass er es mir nicht so schräg nimmt, dass ich dieses Beispiel verwende. Aber es ist so, dass er immer wieder Sachen aus seinem Mund loslässt, die für andere abwertend, negativ sind. Und ich mag das überhaupt nicht. Und dann habe ich am Anfang einfach versucht, das positiv herzunehmen. Und das hat nicht hingehaut, es hat bei ihm nichts geändert. Ich versuchte, mit dem guten Vorbild voranzugehen, hat auch nicht so viel geändert. Dann hatten wir einige starke Diskussionen und ich habe oft gesiegt. Und die anderen, die waren auf meiner Seite und das war toll. Aber was habe ich gewonnen? Sein Herz hat sich dadurch nicht verändert. Und da kam für mich der Punkt, dass ich gemerkt habe, ich bin an derselben Stelle. Ich mache ja genau das Gleiche. Ich bin zynisch, polemisch. Ich hau ihm immer wieder mal was rein, wenn es gerade gut passt. Und was ist das? Wo kommt das her? Und gibt es so etwas, bei dem wir sehen, wie Jesus auf so etwas reagiert hat? Und dann habe ich eine Stelle gefunden. Matthäus 12, 33 bis 37. Das war ein Gespräch, bei dem die Pharisäer um ihren Ruf bangten und sagten, Jesus treibt die Dämonen mit dem Teufel aus. Und dann sagte Jesus, einen Baum erkennt man an seinen Früchten. Ist ein Baum gut, so wird er auch gute Früchte tragen. Ist ein Baum schlecht, so wird er schlechte Früchte tragen. Ihr Schlangenbrut, wie können böse und hinterhältige Menschen wie ihr reden, was gut und richtig ist? Denn immer bestimmt ja euer Herz, was ihr sagt. Ein guter Mensch spricht gute Worte aus einem guten Herzen, und ein böser Mensch spricht böse Worte aus einem bösen Herzen. Ich sage euch, am Tag des Gerichts müsst ihr euch für jedes böse Wort, das ihr sagt, verantworten. Was ihr heute sagt, entscheidet über euer Schicksal. Entweder werdet ihr gerettet oder gerichtet. Nun, in diesem Beispiel ging es den Pharisäern nicht um die Wahrheit. Es ging ihnen darum, dass sie ihre tolle Fassade behalten konnten. Und was ist das Beste, wenn man selber plötzlich etwas schlechter ausschaut? Man macht den anderen noch schlechter. Oder wenn der andere ganz schlecht ausschaut, dann schaue ich immer noch gut aus. Und das haben sie mit Worten versucht. Nun, wenn wir schlecht über andere denken oder uns besser fühlen als andere, dann prägt das unser Reden anderen gegenüber. Das heißt, unser Reden kommt dann irgendwie von oben herunter. Und es ist so verflixt. Es ist so. Was im Herz drin ist, das kommt raus. Und wenn ich an der Stelle stehe, dass ich merke, dass der andere nicht auf Augenhöhe von mir ist, sondern ich ihn weiter unten sehe, dann habe ich es absolut bitter nötig, Gott zu bitten um Vergebung für meinen Stolz und meinen Hochmut. Denn sobald ich auf einen anderen herunterschaue, mache ich das, was Gott überhaupt nicht will. Wir lesen nämlich in Philipper 2, 3, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Nicht gleich, höher. Also wenn ich nicht mehr sehe, dass ich ein Sünder bin, und dass ich unbedingt Gottes Vergebung brauche und ohne diese Vergebung absolut keine Chance habe, dann, wenn ich das nicht sehe, dann kann ich nicht zum anderen aufschauen, sondern ich schaue auf den anderen runter. Ich sehe beim anderen garantiert mehr Fehler als bei mir selbst. Und sogar wenn ich ein Mörder bin, habe ich Ausreden dafür. Denn der andere hat mir das und jenes und dieses angetan und deshalb durfte er nicht mehr leben. Aber ich bin nicht so schlecht wie der. der war viel schlechter. Der hat mein Leben ruiniert. Wenn ich meine Schuld vor Gott nicht in der vollen Tragweite erkenne, dann kann ich nicht einen anderen lieben wie mich selbst und einen anderen höher achten als mich selbst. Und das ist das, wozu uns hier Paulus im Philipperbrief auffordert. Sieh deine eigene Schuld, dein Versagen, und dann erst rede mit dem anderen. Dann siehst du, auch wenn er noch auf der Straße lebt, ein Sandler, der stinkt und weiß ich, wie furchtbar aussieht, denkst du, er ist weniger wert als du? Jesus ist für ihn genauso gestorben. Und wenn du mit ihm redest, dann rede mit ihm so, wie wenn er dein Bruder ist, dein Nächster. Und dann kannst du ihm helfen. Dann kommst du nicht von oben herunter, sondern von unten herauf. Und du kannst ihm erzählen, wie du selber Gottes Vergebung erfahren hast. Die Veränderung in deinem Leben, dass dein Leben nicht mehr so kaputt ist, weil Gott etwas gemacht hat in dir. Und das verändert das Leben. Denn immer bestimmt ja euer Herz, was ihr sagt. Ein guter Mensch spricht aus einem guten Herzen gute Worte. Was für eine Welt erschaffen wir durch unser Reden? Wie soll unsere Welt durch unser Reden verändert werden? Und wir sehen das in der Politik. Wenn die Politiker genau so weitermachen wie die Pharisäer, dann bekämpfen sie einander auf Biegen und Brechen. Auch jetzt wieder die Opposition schießt einfach los. Wo gibt es konstruktive Worte, in denen man miteinander das Problem angeht, statt dem anderen an die Gurgel zu gehen? Das sind die Worte, die gebraucht werden. Wird Gottes Gnade und Liebe in unserem Leben hörbar, in unserem Reden hörbar, in dem, wie wir miteinander umgehen? Oder sind wir wie die Pharisäer, die dachten, sie seien die Besten und hätten das höchste Ansehen, alle Ehre und alle Macht verdient, auf ihrem Mist gewachsen? Der Mist stinkt genauso wie der von den anderen. Jesus sagte in Johannes 6, 63, es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Und das war an einer Scheidestelle. Er hatte Dinge gesagt, die die Menschen nicht verstanden haben. Und anstatt, dass sie genauer nachgefragt haben, was meinst du, haben sie ihn mit seinen Worten verurteilt und sind gegangen. Sogar viele von seinen Jüngern sind einfach davon gelaufen. Anstatt nachzufragen, zu versuchen, Jesus zu verstehen. Wenn wir versuchen, den anderen zu verstehen, dann öffnet sich eine Tür. Wir können nachfragen. Wir können fragen, aus welchem Grund, was hat dich dazu bewogen, diese Schritte zu machen oder diese Worte zu sagen. Und Verständnis bekommt eine andere Antwort als irgendwelche Anklagen. Da könnt ihr sicher sein. An der Stelle, an der Jesus diese Worte sagte, da blieben noch einige Jünger übrig und Petrus sagte zu Jesus, wohin sollen wir gehen? Denn du hast die Worte des ewigen Lebens. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen die guten Worte, die aufbauen, die Lebensgrundlage geben, die Beziehungen möglich machen, die ermutigen, auch Sachen anzupacken, bei denen wir manchmal das Gefühl haben, das ist viel zu schwierig. Und ich sage euch, das habe ich schon oft erlebt. Auch in unserer Gemeinde waren wir mal an einem Punkt, da war die Frage im Raum, einfach aufzugeben. Und dann zu sagen, nein, Gott hat mich in die Verantwortung gestellt. Ich bleibe hier stehen und ich mach weiter und ich vertraue darauf, dass Jesus mich führt. Das bedeutet aber auch, dass ich zugeben kann, dass ich nicht für alles fähig bin und dass ich nicht der Wunderfuzzi bin, der aus dem Hut jetzt viele Leute herauszaubern kann und so weiter. Nein, wir brauchen die Demut, um zu sagen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe, mich da durchzubringen. Und es braucht Geschwister, die bereit sind, mitzutragen, zu ermutigen, zu sagen, doch, wir gehen miteinander, auch wenn wir nur noch wenige sind, wir machen weiter, weil wir folgen Jesus nach. Und er hat die Worte des ewigen Lebens. Er ermutigt uns immer wieder durch sein Wort, sei es das Alte oder das Neue Testament. Er macht unser Leben fest. Wie Gott die Welt durch sein Wort erschuf, kann das Wort von Jesus Christus unser eigenes Leben und die Gesellschaft verändern. Das hat die Macht, denn sein Wort ist Geist und Leben. Und daran sollen sich unsere Worte und unser Reden orientieren. Das bedeutet nicht, dass wir ständig mit Bibelzitaten herumgehen, sondern es bedeutet, dass wir uns durch den Geist von Jesus Christus, durch seine Gnade, durch sein sich unter uns alle stellen, prägen lassen und aus Liebe uns von ihm in den Gesprächen leiten lassen. Epheser 4, 29. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Ihr seht, unser Reden hat Konsequenzen. Gott hat durch sein Wort die Welt geschaffen, Beziehungsfähigkeit möglich gemacht. Wie wollen wir unser Umfeld durch unser Reden gestalten? Das ist unsere Verantwortung. Und dafür müssen wir gerade stehen. Ich weiß, dass wir nicht ins Gericht kommen, wenn wir auf Jesus vertrauen. Aber das beinhaltet, dass wir uns unter unsere Schuld stellen. Und dass wir einsehen, dass wir genauso schuldig sind wie jeder andere, wie der Bundespräsident und der Sandler unter der Brücke. Und entsprechend können wir mit jedem genau gleich in Liebe reden, damit die Gnade Gottes sichtbar wird durch das, was wir reden. Ich möchte zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, du siehst, wie sehr wir von dir abhängig sind. Wir brauchen dich, dass du in unser Leben hineinredest. Wir brauchen deinen Heiligen Geist, damit er uns die Worte gibt, die auch Leben schaffen, die zum Leben helfen, die ermutigen, wo wirklich Wachstum dadurch möglich ist. Herr, hilf du uns, dass wir in der Gemeinde wirklich die Kultur vom Ermutigen können aufbauen, damit du gross wirst, damit Menschenleben verändert werden und sichtbar wirst, wie du Menschen aus der tiefsten Tiefe kannst aufholen, retten und ihr Leben zu einem strahlenden Licht für dich machen. Herr, um das bitte ich dich. Amen.